Manche Finanzthemen sind einfach sexier als andere. Altersvorsorge und finanzielle Absicherung zum Beispiel. Die sind ganz besonders sexy. Nee, mal im Ernst. Ich könnte mir Cooleres vorstellen, als mir Gedanken darüber zu machen, wie mein Leben wohl mit 70 oder 80 aussieht. Und ich habe auch echt nicht so viel Lust, meine Kohle jetzt schon in Sachen zu investieren, die ich erst in 30 oder 40 Jahren brauchen werde. Ich denke mal, damit bin ich nicht alleine, oder? Aber woran liegt es, dass wir uns so ungern mit dem Alter und der finanziellen Absicherung für später beschäftigen? Schließlich können wir ja davon ausgehen, dass wir irgendwann nicht mehr so jung und gesund sein werden wie jetzt. Und dass wir vielleicht irgendwann auch nicht mehr arbeiten wollen. Oder vielleicht auch nicht mehr können. So unwahrscheinlich ist es ja nicht, dass wir uns dann über ein bisschen Geld auf der hohen Kante freuen würden, oder? In der heutigen Folge des Podcasts Über Geld spricht man nicht, rede ich darüber einmal mit Sven Müller, Regionalmanager und Spezialist für medizinische Berufe beim Finanzdienstleister MLP, und mit Professor Dr. Jochen Buss, dem Geschäftsführer des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften. Die beiden sollen mir mal erklären, welche Vorsorge ich wirklich brauche. Lieber Professor Russ, lieber Herr Müller, schön, dass Sie heute da sind und wir miteinander sprechen. Es soll ja heute um finanzielle Absicherung gehen. Ein Thema, das die meisten Menschen eher nicht so sexy finden, oder?
Ja, das ist natürlich ein sehr guter Einstieg. Sie haben recht, das Thema, über das wir heute reden, ist nicht allzu sexy. Ich denke, dass wir heute hauptsächlich über zwei Themen reden, nämlich zum einen das Thema Vorsorge, also Sparen für das eigene Alter, und zum anderen das Thema Absicherung der Arbeitskraft. Also finanzielle Absicherung für den Fall, dass mir was passiert, sodass ich dann nicht mehr arbeiten kann und kein Geld mehr verdienen kann. Und ja, beides sind Themen, die alles andere als sexy sind, mit denen man sich nicht so gern beschäftigt. Wenn ich mir überlege, was sind denn so Produkte und Themen, mit denen man sich gerne beschäftigt, dann fällt mir sowas ein wie ein schnelles Auto, ein Porsche oder neue Lautsprecherboxen für die Stereoanlage im Wohnzimmer. Aber Sparen fürs Alter, Absicherung der Arbeitskraft, das ist tatsächlich nicht wirklich sexy. So die Faustregel für mich ist immer, es gibt Dinge, die rational betrachtet niemand braucht, aber trotzdem die Leute irgendwie toll und sexy finden. Und dann gibt's Dinge, die rational betrachtet jeder braucht, aber die irgendwie keiner haben will, womit sich keiner beschäftigen will. Und gerade für junge Leute ist das Thema natürlich noch besonders unsexy, denn die Rente, das Alter ist natürlich super weit weg. Na, und dass mir was passiert, weswegen ich vielleicht mal nicht mehr arbeiten kann, das scheint ja für einen jungen, gesunden Menschen, der sich vielleicht fast für unsterblich hält, natürlich auch weitestgehend unvorstellbar.
Ich glaube, der wichtigste Punkt bei diesem Thema ist einfach, dass Altwerden an sich für die meisten jungen Menschen einfach unvorstellbar ist. Und das Gleiche gilt für die Absicherung der Arbeitskraft. Für junge, gesunde Menschen ist es eben unvorstellbar, dass man mal irgendwie krank werden könnte, auf fremde Hilfe angewiesen sein könnte, obwohl man es eigentlich häufig in der eigenen Familie und auch bei den eigenen Großeltern sieht. Und aus diesem Grund, weil man sich das nicht so gut vorstellen kann, mal so alt zu werden oder mal nicht mehr arbeiten zu können, ist es eben so, dass der Konsum, den man heute hat, einfach häufig viel, viel höher bewertet wird, als Geld zur Seite zu legen für ein eventuell eintretendes Risiko oder dafür, dass man möglicherweise später mal alt ist. Unabhängig davon ist es häufig so, wenn man dann eben kein Geld zur Seite gelegt hat und guckt im Alter zurück, das ist zumindest die Erfahrung, die mir ältere Leute häufig mitteilen, dann findet man den Konsum, den man früher mal getätigt hat, dann im Alter oft gar nicht mehr so toll und kann sich da gar nicht so gut dran erfreuen. Beispiel dafür ist, man guckt alte Fotoalben durch und guckt sich an, wie man damals gekleidet gewesen ist.
Sehr schön. Was glauben Sie denn, wieso wir das Thema so gern von uns wegschieben, gerade dann, wenn wir jung sind?
Da gibt es viele Gründe, aber ich glaube, der allerwichtigste Grund ist etwas, das in der Wissenschaft als Gegenwartspräferenz bezeichnet wird. Also man kann das auch psychologisch messen, dass wir, wenn wir unserem Unterbewusstsein, unserem Instinkt folgen, eine Tendenz haben, alles Schöne jetzt sofort haben zu wollen und alles, was keinen Spaß macht, möglichst weit in die Zukunft schieben. Also Sie können Menschen zum Beispiel fragen, möchtest du lieber 80 Euro jetzt sofort auf die Hand oder morgen 100 Euro? Erstaunlich viele Leute wollen lieber jetzt 80 Euro als morgen 100 Euro, was natürlich komplett irrational ist, aber unsere Instinkte, unser Unterbewusstsein einfach zufriedenstellt. Bei all den Themen, über die wir heute reden, geht's eigentlich darum, heute auf etwas zu verzichten, um später mehr zu haben. Und das widerspricht unserer Natur. Unsere Instinkte, unser Unterbewusstsein springt viel mehr auf etwas an. Was weiß ich, ich kaufe mir jetzt ein neues iPhone und ich zahle es in Raten. Dann habe ich das Schöne sofort, ne, und das Bezahlen schiebe ich in die Zukunft. Ein zweiter Grund, den ich auch für sehr, sehr wichtig halte, ist, dass vielen Menschen einfach das Wissen zu Finanzthemen und insbesondere auch zu Vorsorge- und Absicherungsthemen einfach fehlt. In der Schule wird ja nicht mal Grundwissen zur persönlichen Finanzplanung gelehrt. Und das löst natürlich einen Widerwillen aus, sich mit etwas zu beschäftigen, wo ich mich irgendwie nicht so richtig damit auskenne und was einfach so ein bisschen meiner Natur widerstrebt. Und deswegen schiebt man es möglichst weit weg und irgendwann ist es dann halt auch zu spät.
Das Problem ist, dass die Gegenwartspräferenz auch immer einfacher zu gestalten ist heutzutage. Sie haben gerade das Handybeispiel angesprochen. Man kauft sich heute das teure iPhone und bezahlt es erst in der Zukunft. Und aus meiner Beratungserfahrung von vielen tausend Beratungsgesprächen, die ich getätigt habe, da kann ich auch immer wieder nur daraus berichten, dass das eben in allen Lebensbereichen mittlerweile so ist. Sie finden Leute, junge Leute, die steigen ins Berufsleben ein, die verdienen das erste Geld und haben dann trotzdem schon eine neue Wohnung, teure Möbel, die finanziert sind, wo das Bezahlen in die Zukunft geschoben ist, ein geleastes Auto, wo das Bezahlen in die Zukunft geschoben ist, ein Handy, ein Laptop, wo das Bezahlen in die Zukunft geschoben ist, etc. pp. Und das sorgt natürlich dafür, dass man auch in seinem persönlichen Budget auf Jahre hinaus festgelegt und eingeschränkt ist und häufig auch gar nicht die Möglichkeit hat, dann eben an späteren Konsum, sprich an Absicherung und an Rente im Fall der Fälle zu denken. Also man schnürt sich praktisch selber durch diese Maßnahmen die Luft ganz langsam ab, ohne es zu merken und hat dann das Gefühl, ich kann ja gar nicht, selbst wenn ich wollte.
Wir haben uns ja auch unter unseren Lesern und Leserinnen ein bisschen umgehört und der innere Schweinehund scheint beim Thema Absicherung tatsächlich sehr, sehr groß zu sein. Obwohl sich viele Leser und Leserinnen sehr ausführliche Gedanken machen, wissen sie trotzdem nicht so richtig, was zu tun ist. Hören wir mal rein, was diese Leserin zu sagen hat.
Ich finde, es fühlt sich echt komisch an, jetzt schon anfangen zu müssen, für meine Rente zu sparen. Also wenn ich wüsste, dass es ausreichend wäre, genug zum Wohnen und Leben zu verdienen und meinen Teil für eine schönere und gerechtere Welt beizutragen und mich um andere zu kümmern, würde mir das echt einige Last von den Schultern nehmen. Wenn ich mich jetzt auch noch versuchen muss, für Szenarien zu wappnen, in denen ich nicht mehr arbeiten kann zum Beispiel, das fühlt sich echt anstrengend und schwierig an. Dazu müsste ich, wenn ich jung bin, vielleicht mehr arbeiten, aber ich wüsste trotzdem nie genau, ob es jetzt wirklich reichen würde.
Also in dieser Frage, da schwingt ja zunächst mal ganz, ganz viel Unsicherheit mit. Das eine ist, dass die Leserin wohl die Unsicherheit fürchtet, was das Leben so bringen mag. Das ist natürlich verständlich, aber diese Unsicherheit geht natürlich nicht weg, wenn man sie ignoriert. Ganz im Gegenteil, das Leben ist unsicher und genau diese Unsicherheit löst quasi auch finanzielle Risiken aus, mit denen man sich beschäftigen muss. Also genau die Unsicherheit, die hier sozusagen als Grund gebracht wird, warum man sich nicht um diese Themen kümmert, sollte eigentlich der Grund sein, sich darum zu kümmern. Das Zweite, was mitschwingt, ist eine Unsicherheit darüber, wie man nun sinnvollerweise mit seinem Geld umgehen soll. Hier hilft, wenn man sich vielleicht einfach mal eine Stunde mit einem guten Finanzcoach hinsetzt und sich einfach mal beraten lässt. Einen ganz konkreten Rat, was jetzt diese konkrete Leserin machen soll, kann ich natürlich nicht geben, ohne ihre Situation viel, viel besser zu kennen. Aber vielleicht noch zwei allgemeine Dinge. Zum einen ist es sicherlich in Ordnung, wenn sie sagt, ich habe noch nie mal ein sicheres Einkommen, deswegen kann ich jetzt noch nicht fürs Alter sparen. Das macht sicherlich Sinn, damit zu warten, bis man ein sinnvolles und sicheres Einkommen hat. Dann sollte man aber auch beginnen, denn je früher man beginnt, desto besser ist es. Da wird man sicher nochmal drauf zurückkommen. Aber, und das ist mindestens genauso wichtig, die Absicherung der eigenen Arbeitskraft. Das ist wirklich ein Thema, wo, das ist meine tiefste Überzeugung, auch junge Menschen sich früh darum kümmern müssen.
Da kann ich nur zustimmen, Herr Russ. Für mich ist das Thema Arbeitskraftabsicherung tatsächlich so eine Art Lebensthema geworden. Und da schwingt hier, glaube ich, bei der Hörerin auch dann die Unsicherheit mit, wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt dafür? Und es ist tatsächlich so, zum Sparen ist immer dann der richtige Zeitpunkt, wenn tatsächlich auch planbar Geld da ist, das man zur Seite legen kann. Jawohl, viele Menschen wünschen sich zwar, dass das Thema Vorsorge etwas Grundflexibles ist, aber am Ende des Tages lebt es ja davon, dass man planbar monatlich über sehr lange Zeiträume Geld anspart, die einem zum Zeitpunkt X, wenn man nämlich aus dem Erwerbsleben austritt, dann zugutekommen und dafür sorgen, dass man eben ein vernünftiges Auskommen im Alter hat. Und vernünftiges Auskommen, das bedeutet dann ja eigentlich auch nur, dass man seinen gewohnten Konsum im Alter auch tatsächlich weiter fortführen kann, den man möglicherweise im Erwerbsleben so liebgewonnen hat. Und der wichtigste Punkt, den hat Herr Russ gerade zum Schluss angesprochen, das sehe ich hundertprozentig genauso, das ist die Absicherung der eigenen Arbeitskraft. Ich vermute mal, dass wir da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ich will schon auch nochmal ein, zwei Punkte vorwegnehmen. Die Arbeitskraft, kann man kurz zusammengefasst sagen, ist das Wertvollste, was man besitzt, das Wertvollste, was man besessen hat bisher und das Wertvollste, was man in Zukunft besitzt. Denn durch das Arbeiten gehen mit der eigenen ausgebildeten Arbeitskraft verdient man schließlich das Geld, von dem man alles, was man im Leben erwirbt, bezahlt. Und da man viele Dinge, die man von seiner Arbeitskraft bezahlt, tatsächlich versichert, das Haus, das man sich vielleicht mal kauft, das versichert man, den Hausrat, den man hat, den versichert man vielleicht mal irgendwann, dann wäre es ja urkomisch, wenn man die Arbeitskraft, die das alles bezahlt, nicht versichert. Denn wenn die mal ausfällt, dann ist das praktisch der Super-GAU in der ganzen Geschichte. Und da kann ich nur jedem Leser und jeder Leserin empfehlen, damit sich so früh wie möglich zu beschäftigen, denn die Arbeitskraft ist ja heute schon da. Sie ist zwar möglicherweise noch in der Ausbildung, aber sie ist heute schon da. Und da spielt auch die Gesundheit eine ganz große Rolle. Und da wir eben im Leben nicht mehr gesünder werden, sondern im Zeitablauf immer eher weniger gesund, und das gilt auch schon für ganz junge Menschen, sind das die beiden Themen, mit denen man immer beginnen sollte, sprich existenzielle Absicherung der Risiken, Arbeitskraft und natürlich dann die Sparziele fürs Alter, die einfacher zu erreichen sind, wenn man eben früh beginnt mit dem ganzen Punkt.
Ist es denn wirklich so schlimm, sich erst später, also sagen wir mal mit 35 oder 40 Jahren, um die Altersvorsorge zu kümmern, Herr Müller?
Schlimm ist natürlich immer ein relativer Begriff. Ja. Ich möchte es einfach mal so erläutern. Alles, was wir im Leben tun, hat ja etwas mit Konsum zu tun. Wohnen ist Konsum, Essen ist Konsum, in Urlaub fahren ist Konsum, Kleidung kaufen ist Konsum. Also geht es im Prinzip, wenn man mit Geld umgeht, immer darum, seinen Konsum auf der Zeitachse zu betrachten. Das bedeutet also, man muss sein Einkommen auf der Zeitachse verteilen, um seinen Konsum eben dauerhaft sicherzustellen. Und wenn man das dauerhaft sicherstellen möchte, dann ist die Altersvorsorge in der Regel das größte Sparziel, das man eben erreicht in seinem Leben oder erreichen möchte. Man weiß es nur häufig noch nicht so richtig. Und ich will Ihnen mal ein Rechenbeispiel klar machen, um das einfach mal aufzuzeigen. Jetzt vielleicht an die Leserinnen und Leser einmal ganz genau mithören und mitdenken. Wir stellen uns einfach mal vor, wir wären 27 Jahre alt und hätten noch 40 Jahre lang Zeit, bis zur Rente zu sparen. Und wir würden 200 Euro im Monat zur Seite legen, das die 40 Jahre lang tun. Dann würde das bedeuten, wir legen 96.000 Euro zur Seite fürs Alter. Wenn ich jetzt mal unterstelle, dass wir einen Zinssatz von 5% erwirtschaften können in der Zeit, ja, das halte ich durchaus für realistisch, dann haben wir ein Endergebnis bei 96.000 Euro, die wir eingezahlt haben, von 305.000 Euro, die wir im Alter verkonsumieren können. Das ist Zinseszinseffekt, der wirkt über einen ganz langen Zeitablauf. Und um das jetzt mal genauer zu verdeutlichen, schauen wir uns mal an, was würde denn passieren, wenn wir erst mit 40 Jahren anfangen zu sparen, also wenn wir 40 Jahre alt sind und nur noch 27 Jahre Zeit haben bis zum Renteneintritt. Dann wäre es eben so, dass wir, wenn wir bei den 200 Euro bleiben, insgesamt nur noch 64.800 Euro zurücklegen und bei 5% Zinsen dann nur noch 136.000 Euro rausbekommen. Nur noch in Anführungsstrichen. Das bedeutet also, wir kriegen überproportional viel weniger heraus, weil uns die Zeit vorne für den Zinseszinseffekt von den ersten eingezahlten Euros fehlt. Das heißt also, wir haben insgesamt 31.000 Euro weniger eingezahlt, über den Daumen zumindest, und knapp 170.000 Euro weniger rausbekommen. Und damit wir die Rechnung noch rund machen, müssen wir zum Abschluss nochmal schauen, was müsste denn jetzt eigentlich unser 40-jähriger Sparer tun, um auch auf die 305.000 Euro zu kommen? Nun, der müsste schon jeden Monat 446 Euro zur Seite legen bei 5% Verzinsung, damit er dann eben auf den entsprechenden Wert kommen kann. Das würde bedeuten, er müsste insgesamt 144.500 Euro selbst einzahlen, also 48.500 Euro mehr als der Sparer, der mit 27 angefangen hat. Und deswegen können wir festhalten, die Euros, die ganz früh zurückgelegt werden, die sind Gold wert. Und wir können gleichzeitig festhalten, Konsum und Sparen gehen Hand in Hand. Wer also früh spart, hat dauerhaft mehr für den Konsum. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man beim Sparen begreifen muss.
Wie sollte ich denn dann mein Geld am besten anlegen? Also Sie hatten ja eben das Beispiel von den 200 Euro gebracht, Herr Müller. Nehmen wir an, ich habe diese 200 Euro tatsächlich jeden Monat übrig. Reicht es denn dann nicht, die einfach auf mein Sparbuch zu legen und die dort anzusammeln? Oder was muss ich mit dem Geld machen?
Nein, also heutzutage reicht es tatsächlich nicht mehr, das Geld einfach aufs Sparbuch zu legen. Denn wie Sie sicherlich auch den Zeitungen, den Medien, anderen Podcasts entnehmen können, ist es so, dass man auf dem Sparbuch heutzutage praktisch keine Verzinsung mehr bekommt. Das würde bedeuten, wenn Sie jetzt bei den 200 Euro bleiben würden, würden die einfach auf ein Sparbuch legen, dann würden wahrscheinlich auch zum Ende der Laufzeit einfach nur die vorhin angesprochenen eingezahlten 96.000 Euro rauskommen, ohne dass wir zusätzliche Erträge erwirtschaftet hätten. Und das hätte zwei ganz wichtige Einflüsse hinten raus. Erstens ist es eben so, dass sich das Geld wirklich nicht vermehrt, was extrem schade wäre, denn genau deswegen sparen wir ja Geld. Der Zinseszinseffekt soll uns ja beim Sparen helfen. Und zweitens ist es so, dass 96.000 Euro heute deutlich weniger wert sind in 30 oder 40 Jahren und sie sich dafür viel, viel weniger kaufen können. Das ist das Stichwort Inflation. Das ist der Wertverlust, wenn das Geld einfach nur da liegt. Machen wir uns mal ein Beispiel. Bei einer Inflationsrate von 2%, es gibt da so einen schönen Faktor, das ist der Faktor 72. Wenn man den 72 durch die Inflationsrate teilt, dann weiß man immer, nach wie vielen Jahren sich das Geld vermehrt oder halbiert hat. Hier also bei einer Inflationsrate von 2% wäre es so, dass das Geld Kaufkraft bereinigt, nach 36 Jahren nur noch die Hälfte wert wäre. Und das können wir uns mal an einer Kugel Eis ganz einfach ausrechnen. Als ich zur Grundschule gegangen bin, ist auch schon ein paar Jahre her, über 30 Jahre her, da hat in meiner Heimatstadt, ich komme aus der Nähe von Bielefeld, eine Kugel Eis immer 40 Pfennig gekostet. Heute für die jungen Leute umgerechnet 20 Cent. Ja. Und vor 2 Wochen am Sonntag bin ich mit meiner Freundin und meiner kleinen Tochter unterwegs gewesen hier in Münster. Da war schönes Wetter, da haben wir auch eine Kugel Eis gegessen. Die hat 1,10 Euro gekostet. Und daran kann man sehen, was Inflation bedeutet, was Geldentwertung bedeutet. Das heißt also, Zinsen erwirtschaften sind was ganz Wichtiges für die Altersvorsorge. Ansonsten funktioniert das nicht. Und da ist es leider so, durch die Niedrigzinspolitik, die es in den letzten 10, 15 Jahren gegeben hat, dass da ohne in Aktien zu investieren keine vernünftigen Renditen mehr vorstellbar sind.
Das kann ich alles nur unterstreichen. Und ich würde ganz gerne noch einen Aspekt ergänzen, auch wenn er vielleicht ein klein wenig kompliziert ist. Es ist nämlich nicht nur so, dass die Inflation den Wert des Geldes auffrisst, es ist auch so, dass die Inflation selber unsicher ist. Das heißt, die 96.000 Euro auf dem Sparbuch, wie viel Wertverlust die durch Inflation haben, das weiß kein Mensch. Und jetzt ist eine Sache interessant. Es gibt viele wissenschaftliche Studien, die belegen, dass über einen langen Zeitraum die Rendite der Aktienmärkte und die Inflation eine sogenannte positive Korrelation aufweisen. Das bedeutet einfach, dass die mit großer Wahrscheinlichkeit einen Gleichlauf haben. Also wenn ich über 30 Jahre eine eher hohe Inflation habe, sind mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Aktienmärkte gut gelaufen. Wenn ich eine kleinere Inflation habe, sind sie nicht so gut gelaufen. Das bedeutet jetzt Folgendes. Wenn Sie chancenreicher anlegen, also einen Teil des Geldes eben auch in Aktien und andere chancenreichere Dinge stecken, dann wird dasjenige Risiko, das aus der Inflation stammt, kleiner. Sie haben also zwei gegenläufige Effekte. Wenn Sie stärker in chancenreiche Kapitalanlagen gehen, wird zwar das Schwankungsrisiko größer, das Inflationsrisiko wird aber kleiner und unterm Strich sind dann die vermeintlich sicheren Dinge wie das Kopfkissen oder das Girokonto oder das Sparbuch relativ unsicher, weil ich nicht weiß, wie stark die Inflation an dem Geld knabbert. Und vermeintlich riskante Dinge wie Aktien sind weniger riskant, als es auf den ersten Blick scheint, wenn man die Unsicherheit der Inflation berücksichtigt. Zu dem Thema haben wir auch gerade eine Studie veröffentlicht, die das anhand von typischen Altersvorsorgeverträgen einfach auch mal sauber durchrechnet. Und da kommt ganz klar raus, dass auch für sicherheitsorientierte Menschen eine höhere Aktienquote durchaus bedarfsgerecht ist bei langfristigem Sparen fürs Alter.
Haben Sie denn eine konkrete Empfehlung, was man stattdessen mit dem Geld machen sollte? Also wir haben jetzt ja festgelegt, es einfach nur liegen lassen ist Quatsch, das Kopfkissen kommt auch nicht in Frage. Also was raten Sie denn Studierenden?
Mir ist wichtig, dass es keine pauschal richtige Antwort geben kann, was man mit seinem Geld machen muss. Denn unterschiedliche Menschen unterscheiden sich, insbesondere unterscheiden die sich in ihrer Risikoneigung und Risikotragfähigkeit, in ihren Wünschen und ihren Zielen und natürlich auch in der finanziellen Situation. Und es ist relativ komplex herauszufinden, was für einen ganz konkreten Menschen jetzt optimal ist. Deswegen ist es, glaube ich, auch ein Thema, wo es durchaus sinnvoll ist, sich die Hilfe eines Profis dann auch zu holen. Ich habe aber trotzdem so ein Grundschema, das wahrscheinlich hilfreich ist, wenn man sich das einfach im Hinterkopf hat. Und ich stelle mir einfach vor, dass die Leute ihr Geld so ein bisschen in drei Töpfe teilen sollten. Der erste Topf ist letztlich das, sozusagen der Notgroschen, ne? Das, was ich brauche, wenn mein Auto kaputt geht oder wenn es ins Dach reinregnet oder wenn die Waschmaschine kaputt geht. Und dieser Notgroschen, da macht natürlich das Sparbuch oder das Girokonto Sinn, denn das soll bitteschön nicht riskant sein. Da muss ich jederzeit ran können und auch jederzeit ohne Verlust. Geld, das ich mir spare, um später mal mir was Schönes leisten zu können, also der spätere Konsum, das ist für mich der zweite Topf. Und da streuen auf verschiedene Kapitalanlagen, auf verschiedene Geldanlagen und auch auf verschiedene Produktklassen. Streuen auf verschiedene Dinge reduziert das Risiko. Und dann gibt es aber noch den dritten Teil des Geldes. Das ist meiner Meinung nach der allerwichtigste, über den man aber viel zu selten redet. Das ist dasjenige Geld, das man sich zurücklegt, um den Lebensstandard im Alter abzusichern. Und hier ist es wichtig, das Geld dann so zu positionieren, dass es ab Rentenbeginn auch wirklich ein lebenslanges Einkommen ausspuckt. Jede Hörerin und jeder Hörer hat lebenslange Ausgaben. Deswegen braucht man auch ein lebenslanges Einkommen. Und das sollte man nicht zu weit vor sich wegschieben. Denn man ist ja vielleicht geneigt zu sagen, jetzt spare ich erstmal. Und wenn ich dann mal älter bin, dann sorge ich dafür, dass das angesparte Geld auch ein lebenslanges Einkommen generiert. Der Witz ist aber, dass das Steuersystem in unserem Land so ausgerichtet ist, dass man ziemlich viel Steuern sparen kann, wenn man sich schon relativ früh für die Absicherung eines lebenslangen Einkommens entscheidet. Die Details sind sicherlich für so einen Podcast zu kompliziert. Das unterstreicht vielleicht auch nochmal, warum das Thema einfach so kompliziert ist, dass man auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte.
Gibt es denn noch weitere Themen in Sachen Vorsorge, die Studierende nicht auf dem Schirm haben? Sie haben jetzt schon mehrfach auch von der Berufsunfähigkeitsversicherung beispielsweise gesprochen.
Ja, das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung ist ja das Lieblingsthema von Herrn Müller, das überlasse ich gerne ihm. Ich würde vielleicht noch ein, zwei Punkte zum Thema lebenslanges Einkommen und Rentenversicherung sagen. Die Altersvorsorge, das Sparen fürs Alter, hat im Prinzip genau wie der Fußball zwei Halbzeiten. In der ersten Halbzeit wird gespart und in der zweiten Halbzeit muss man von dem Geld, das man gespart hat, auch leben können. Und genau wie beim Fußball gilt, in der zweiten Halbzeit entscheidet sich, wer das Spiel gewinnt, wer also alles richtig gemacht hat. Eine Sache ist aber ganz anders als beim Fußball, nämlich die Dauer der zweiten Halbzeit, die ist zutiefst unsicher. Beim Fußball weiß ich, die zweite Halbzeit dauert 45 Minuten. Bei meinem Leben weiß ich ziemlich genau, wie lange die erste Halbzeit dauert, bis ich in Rente gehe. Ich habe aber keine Ahnung, wie lange die zweite Halbzeit dauert, wenn ich schon in Rente bin. Sprich, muss mein angespartes Geld reichen, bis ich 70 bin, bis ich 80 bin, bis ich 90 bin oder bis ich weit über 100 Jahre alt bin. Und deswegen haben wir alle ein sogenanntes finanzielles Langlebigkeitsrisiko. Das ist ein total scheußlicher Begriff. Er bezeichnet einfach das Risiko, dass ich länger lebe, als mein Geld reicht. Die allermeisten Menschen unterschätzen die eigene Lebenserwartung um rund 7 Jahre und vor allem auch, wie unsicher die Lebensdauer ist, wie stark ich also von der Lebenserwartung abweichen kann. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass man in der zweiten Halbzeit sicherstellt, dass man sein Geld so positioniert, dass es eben ein lebenslanges Einkommen bringt. Und es ist auch unglaublich wichtig, dass man sich schon in jungen Jahren mit diesem Thema auseinandersetzt.
Sie erinnern mich gerade an ein Beispiel, das ich vor einiger Zeit gelesen habe, von einem älteren Herrn, der zu seinem 100. Geburtstag in der Zeitung stand und mit 55 in Frührente gegangen ist. Ja, also da dauert jetzt die zweite Halbzeit schon 45 Jahre. Ich habe mir dann hinterher gedacht, das ist der Endgegner für die Rentenversicherung, ja, dieser Herr. Aber was hat das Ganze noch mit dem Thema Berufsunfähigkeit zu tun? Nun, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist eng mit den beiden Halbzeiten verknüpft, die Herr Russ eben angesprochen hat. Wenn ich jemandem sagen würde, du bekommst heute von mir eine Gelddruckmaschine geschenkt. Die kannst du dir in den Keller stellen und ich garantiere dir, die druckt dir 40 Jahre lang jeden Monat Geld aus, bis zum 67. Geburtstag, insgesamt meinetwegen 1 Million, 2 Millionen oder 3 Millionen Euro. Würdest du diese Maschine versichern? Gegen Ausfall des Gelddruckens? Da würden alle Leute sofort sagen, ja, natürlich würde ich die versichern. Und man muss sich einfach nur klar machen, dass man diese Gelddruckmaschine eben selber ist. Denn man geht mit seiner Arbeitskraft arbeiten. Man sagt, die eigene Arbeitskraft ist mehrere Millionen Euro häufig wert. Nur man bekommt das Geld nie auf einen Schlag. Man bekommt es ratierlich ausgezahlt. Und es muss eben auch dafür reichen, um für die zweite Halbzeit Geld zurückzulegen. Und wie das ist, mal nicht mehr arbeiten zu können, ja, oder kein Geld mehr monatlich zu bekommen. Das wissen sogar die meisten Menschen oder erfahren das irgendwie im Bekanntenkreis, im eigenen Umfeld, wo es solche Fälle gibt. Ich beispielsweise hatte das in der eigenen Familie. Mein Vater ist schwer krank geworden, als ich noch relativ jung gewesen bin. Das spielt also eine Riesenrolle. Nur häufig ist es eben so, dass zu dem Zeitpunkt, wo so etwas im Umfeld mal eingetreten ist, man häufig dann auch ein Alter erreicht, in dem man sich um eine solche Absicherung nicht mehr gut kümmern kann, weil da der Gesundheitszustand die alles entscheidende Rolle spielt. Und dann kommt noch dazu, dass das Thema ebenfalls einen sehr hohen Komplexitätsgrad aufweist, denn es gibt natürlich hier auch wieder verschiedene Formen der Berufsunfähigkeitsversicherung. Und das führt auch wieder zu unserem Beginn zurück, dass aufgrund der Komplexität die Themen häufig in den Hintergrund rücken.
Worauf sollte ich denn besonders achten, wenn ich mir so eine BU zulegen will? Sie hatten ja jetzt eben schon gesagt, dass es verschiedene Formen gibt.
Also ich will unterscheiden zwischen verschiedenen Formen und wo muss ich allgemein drauf achten. Ja? Allgemein darauf achten muss ich erstmal, dass ich wirklich einen guten Anbieter habe, der Erfahrung und Kompetenz in der Absicherung von Berufsunfähigkeiten hat, der auch prüft vernünftig, ja, wo die BU dann auch ausgezahlt wird, wenn etwas ist. Ich sollte schauen, dass mein zuletzt ausgeübtes Berufsbild da abgesichert ist. Egal, ob ich Student bin, ob ich Auszubildender bin, ob ich mich schon im Berufsleben befinde, dass da dann auch wirklich der Job abgesichert ist, den ich gerade mache, dass ich dann eben nicht auf andere Berufe verwiesen werden kann. Sie erinnern sich eben beim Beispiel Vorsorge, da haben wir darüber gesprochen, dass ich Geld entwerten kann über Inflation. Das heißt also, wenn ich eine monatliche Berufsunfähigkeitsrente versichert habe, sollte ich darauf achten, dass diese auch angepasst wird während der Laufzeit, sodass ich dann eben tatsächlich meine Kaufkraft auch erhalten kann, sprich, dass die Inflation ausgeglichen werden kann und ich mir beim Eintritt einer Berufsunfähigkeit heute in 20 Jahren dann auch immer noch das Gleiche für mein Geld kaufen kann von der BU-Rente. Dann sollte ich auch schauen, dass ich einen starken Partner an der Seite habe bei der Absicherung der Berufsunfähigkeit. Denn einer der größten Komplexitätsgrade, den es bei der Berufsunfähigkeitsversicherung gibt, ist, wenn der Schadenfall mal eingetreten ist und ich mir dann die Berufsunfähigkeitsrente besorgen muss hinterher. Das ist ein extrem komplexer Vorgang, bei dem ich auf jeden Fall Hilfe benötige. Und einer der häufigsten Punkte, warum Berufsunfähigkeitsversicherungen nicht ausgezahlt werden, ist schlicht und ergreifend, weil sie entweder gar nicht oder falsch beantragt werden. Das heißt also, da brauche ich einen Profi an der Seite, der mir optimalerweise schon beim Abschluss hilft, mir das richtige Angebot auszusuchen, den Gesundheitsfragebogen korrekt auszufüllen und der natürlich auch dann verantwortlich ist, wenn die Berufsunfähigkeitsversicherung mal ausgezahlt werden muss, mir da zu helfen, dass ich durch diesen ganzen Dschungel an Fragen auch wirklich gut durchkomme und dann die Rente zur Auszahlung kommt. Denn ich darf nie vergessen, wenn die Berufsunfähigkeitsversicherung wirklich mal ausgezahlt werden muss, dann ist meistens irgendwas passiert. Eine Erkrankung, ein Unfall, da geht's mir sowieso schon nicht gut. Und dann werde ich noch weniger Zeit, Muße, Nerven oder Informationsmöglichkeiten haben, mich überhaupt um dieses Thema Auszahlung der BU-Rente zu kümmern. Und das zweite Spielfeld ist dann eben, wie gestalte ich meine Berufsunfähigkeitsversicherung aus? Es gibt Berufsunfähigkeitsversicherungen, die sichern einfach nur die Phase ab, in der ich mich im Erwerbsleben befinden würde. Aber auch da ist die zweite Halbzeit nie zu unterschätzen. Denn stellen Sie sich einfach vor, man wird mit 40 meinetwegen berufsunfähig aus irgendeinem Grund und kann bis 67 nicht mehr arbeiten. Dann ist es in der Regel so, dass ich in die gesetzliche Rentenversicherung nur ganz wenig eingezahlt habe. Das würde meinen Lebensstandard überhaupt gar nicht widerspiegeln, wenn ich dann in Rente gehen würde. Und Berufsunfähigkeitsrenten können auch in der Regel bedingungsgemäß gar nicht so hoch abgeschlossen werden, dass ich dann noch einen monatlichen Beitrag zur Seite legen kann, der ausreichend ist für eine hohe Altersvorsorge, die ich dann ab 67 beziehen könnte. Und deswegen gibt es dann eben auch Möglichkeiten, Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung zu verknüpfen, sodass eben sowohl an die erste Halbzeit, also das Erwerbsleben gedacht ist, als auch an die zweite Halbzeit eben an das Rentenleben gedacht ist. Und da gibt es auch Möglichkeiten, die Absicherung so abzuschließen, dass sie sogar steuergefördert ist.
Die eben angesprochene Verknüpfung zwischen Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung wird ja, wenn ich richtig informiert bin, von Seiten des Verbraucherschutzes immer wieder kritisiert. Nun liegt eine neue Studie vor, die Ihr Institut, Herr Professor Russ, im Auftrag der MLP erstellt hat, genau zu diesem Thema. Wie sehen denn hier die Ergebnisse aus?
Die Frage ist sehr speziell und sehr komplex. Ich versuche mal, eine kurze, allgemeinverständliche Antwort zu geben. Unter Koppelung oder Verknüpfung verstehen wir, wenn Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung in ein und demselben Vertrag passiert. Das wird oft kritisiert, weil man sich dann natürlich Flexibilität nimmt. Wenn ich am Sparen fürs Alter was ändere, ändert sich unter Umständen auch der Berufsunfähigkeitsschutz. Das ist im Prinzip der Kern der Kritik. Umgekehrt zeigt unsere Studie aber, dass es finanziell vorteilhaft sein kann, die beiden Themen zu verknüpfen. Dies liegt daran, dass insbesondere sogenannte Basisrenten, die Berufsunfähigkeit und Sparen fürs Alter verknüpfen, Steuervorteile genießen. Diese Steuervorteile gibt der Gesetzgeber gerade deswegen, weil hier die erste und die zweite Halbzeit in einem Produkt verknüpft ist. Und die Studie zeigt, dass die Steuervorteile durchaus signifikant sein können. Das heißt, man kriegt fürs gleiche Geld mehr Leistung. Und das kann, abhängig von der individuellen Situation, durchaus ein Grund sein, die etwas geringere Flexibilität in Kauf zu nehmen.
Ganz genau. Wichtig ist bei der Beratung zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung nicht in Zeitpunkten, sondern in Zeiträumen zu denken. Beispielsweise bei einem Studenten, wenn er noch im Studium ist und noch keine Steuern zahlt, kann das trotzdem das richtige Produkt sein, weil er ja vielleicht in den nächsten beiden Jahren keine Steuern zahlt, aber in den 40 Jahren danach schon. Das heißt also, es ist ganz wichtig, bei solchen Themen immer in Zeiträumen und nicht in fixierten Zeitpunkten zu denken.
Wenn ich mich jetzt nochmal in die Rolle des Studierenden hineinversetze, dann denke ich schon, dass viele sicher verstehen, dass es sinnvoll ist, frühzeitig was für die Rente zu tun oder auch sich frühzeitig auf krankheitsbedingte Ausfälle vorzubereiten. Aber als Student hat man vielleicht häufiger das Gefühl, dass man sich diese Vorsorge eigentlich noch gar nicht leisten kann. Das ist doch schon recht teuer und nimmt vielleicht auch einen großen Prozentsatz meines Budgets in Anspruch, oder?
Da kann ich Sie beruhigen. Das ist heute so ausgerichtet, dass jeder Versicherer, auch der Gesetzgeber, jeder eigentlich weiß, wie wichtig eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist. Überall gibt es für Auszubildende und für Studierende sogenannte verminderte Anfangsbeiträge, sodass man eben zu jedem Zeitpunkt sich eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung leisten kann. Ich habe sehr selten die Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich am Beitrag zur Berufsunfähigkeitsversicherung gescheitert ist.
In unseren Fragen an die Z-Community kamen immer wieder Antworten zutage, die gezeigt haben, dass die Leser und Leserinnen sich nicht gut genug in Sachen Versicherungen auskennen und dass sie sich auch teilweise von verschiedenen Versicherungen übers Ohr gehauen gefühlt haben. Ich denke, dass auch dieser Umstand, also die mangelnde Vorbildung in Sachen Finanzen, ein Grund ist, sich eben nicht mit Themen wie Berufsunfähigkeit oder Altersvorsorge oder Absicherung im Allgemeinen zu beschäftigen. Wie bzw. wo könnten sich unsere Leser und Leserinnen denn über das Thema Absicherung mal unabhängig beraten lassen?
Also das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, eine Sache ist in unserem Gespräch, glaube ich, sehr deutlich geworden. Die Themen sind komplex. Und deswegen brauchen die meisten Menschen einen Profi, der ihnen hier eine sachkundige Beratung anbietet. Wo man jetzt einen guten, unabhängigen Berater findet, da kann ich jetzt natürlich und will ich auch keine ganz konkrete Empfehlung abgeben und eine konkrete Adresse nennen, weil es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Aber ich möchte auf einen Aspekt hinweisen. Das Allerwichtigste, wenn es um das Geld geht, ist natürlich das Thema Vertrauen. Deswegen, wenn jemand in der Familie oder im Bekanntenkreis jemanden kennt, der einen guten Berater hat, dann ist das, glaube ich, schon mal ein ganz guter Startpunkt.
Ergänzend kann ich vielleicht noch dazu sagen, dass es gerade bei Risikoversicherungen immer sehr, sehr gut ist, wenn der Berater oder die Beraterin unabhängig ist und einen großen Marktzugriff hat, also auf möglichst viele Gesellschaften zurückgreifen kann und nicht an eine Gesellschaft gebunden ist. Denn bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung kann es zum Beispiel mal dazu kommen, dass eine Gesellschaft ablehnt. Dann ist es natürlich noch gut, wenn man bei 10, 15, 20 anderen Gesellschaften weiterfragen kann. Und das i-Tüpfeln darauf wäre natürlich noch, wenn eine Spezialisierung auf die eigene Berufsgruppe da ist, Berufsgruppen individuell die Beratung bei Absicherung und Vorsorge durchgeführt werden kann. Ich glaube, das sind noch so ergänzende wichtige Punkte, die bei der Beraterin oder dem Berater eben vorhanden sein sollten.
Ich danke Ihnen beiden fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Danke.
Tja, sich mit manchen Finanzthemen zu beschäftigen, ist sicher nicht so sexy. Dafür aber nötig. Auf jeden Fall lohnt es sich, sich auszukennen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Das hat diese Folge mal wieder gezeigt. Allen, denen jetzt ein bisschen unwohl ist, weil sie sich ihre eigenen Wissenslücken bewusst geworden sind, denen sei die nächste Folge ans Herz gelegt. In der spreche ich nämlich mit Alexander Hengst und lasse mir mal die Basics erklären. Und zwar schön langsam ganz von Anfang an. Was ist ein ETF? Was ist ein Fonds? Wie spart man richtig Geld? Und so weiter. Sparen 101 also. Schaltet wieder ein. Übrigens, wenn ihr keine Folge der Reihe verpassen wollt, dann könnt ihr über Geld spricht man nicht auch abonnieren. Und zwar auf Podigy, iTunes oder Spotify. Ciao, bis zur nächsten Folge.